Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge des PropTech Podcast. Dabei sind wie immer Stefan Behrens. Stefan, magst du kurz Hallo sagen?
Ja, hallo, hallo an alle, hallo Thomas.
Stefan, ich freue mich wie immer auf die Folge, die wir heute machen. Ja, hier ist Thomas Wagner. Wir haben uns heute mal wieder zur Überraschung aller die Grunderwerbsteuer ausgesucht, haben einen wilden Mix von Themen, weil einfach ziemlich viel aktuell passiert oder passiert ist. Und zwar, worüber reden wir heute? Wir machen einmal zu Beginn den inoffiziellen Entwurf zum Jahressteuergesetz 2024. Darin gibt es grunderwerbsteuerliche Regelungen in Gestalt eines 1 Absatz 4a, der dort eingefügt werden soll. Da gehen wir gleich als erstes drauf ein. Dann gehen wir nochmal auf das Thema ein, Paragraphen 5 und 6 und den Paragraphen 24 Grunderwerbsteuergesetz, werden da kurz zu ein, zwei Themen überlegen und dann gehen wir ein auf die gleichlautenden Ländererlasse. Da sind am 5. März 2024 ja gleich drei Erlasse veröffentlicht worden, nämlich der Erlass zur Anteilsvereinigung, dann der Erlass zu den Organschaftsfällen und dann die Erlasse zu den Paragraphen 5 und 6, also den Befreiungsvorschriften bei Personen bzw. bei Gesamthandsgemeinschaften. Das ist also in kurz die Agenda, mit der wir starten. Wir legen auch direkt thematisch los. Wie gesagt, Thema 1 ist Jahressteuergesetz 2024 und da soll es einen neuen 1 Absatz 4a geben, der sich vor allem mit der Zurechnung von Grundstücken zum Vermögen einer Gesellschaft beschäftigt. Also im Prinzip genau das Thema, das wir auch in unserer vorherigen Podcast-Folge hatten. Wir hatten ja die letzte Folge gemacht zu den sogenannten Zurechnungserlassen aus Oktober letzten Jahres. Und hier gibt es jetzt etwas Neues. Hier soll, getrieben durch das BMF, ein neuer 1 Absatz 4a kommen. Und Stefan, wir starten mit den ersten beiden Sätzen. Ich lese die mal kurz vor und dann würde ich dich bitten, dazu Stellung zu nehmen. Satz 1 des neuen Absatz 4a des Paragraphen 1 soll heißen: Ein Grundstück gehört zum Vermögen einer Gesellschaft im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2a bis 3a, wenn sie es aufgrund eines Rechtsvorgangs nach Paragraph 1 Absatz 1 erworben hat, die Zugehörigkeit nach Satz 1 endet, wenn ein anderer Rechtsträger das Grundstück aufgrund eines Rechtsvorgangs nach 1 Absatz 1 erworben hat oder wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, die zur Zugehörigkeit nach Satz 1 geführt haben. Das ist der Wortlaut, der da vorgeschlagen ist. Stefan, was heißt das denn übersetzt und was halten wir davon?
Ja, das heißt übersetzt, dass für einen späteren Ergänzungstatbestand 1.2a bis 1.3a Grunderwerbsteuergesetz eine davor verwirklichte Anteilsvereinigung nach 1 Absatz 3 oder 1 Absatz 3a des Grunderwerbsteuergesetzes für die Frage, welche Grundstücke zum Vermögen der Gesellschaft in Bezug auf deren Anteile dann der spätere Ergänzungstatbestand verwirklicht wurde, keine Rolle spielt. Also das setzt auf die Interpretation der BFH-Urteile vom 14.12.2022 durch die Finanzverwaltung, wonach, wenn eine Gesellschaft eine grundbesitzende Gesellschaft erwirbt und dadurch Paragraph 1 Absatz 3 oder Paragraph 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz, also eine Anteilsvereinigung, verwirklicht, wenn dadurch dann so die Sichtweise der Verwaltung das Grundstück der Untergesellschaft zum Vermögen dieser erwerbenden Gesellschaft gehört, wenn dann in einem zweiten Schritt in Bezug auf die Anteile an dieser erwerbenden Gesellschaft wieder ein Ergänzungstatbestand 1.2a bis 1.3a verwirklicht wird, dann das Grundstück nicht nur bei der Untergesellschaft zu sehen ist, sondern auch zum Vermögen dieser Zwischengesellschaft, die also die frühere Anteilsvereinigung verwirklicht hatte, das Grundstück auch da angesiedelt wird. Also das Grundstück der Untergesellschaft gehöre auch zum Vermögen dieser Zwischengesellschaft. Und das hatte in den gleichlautenden Ländererlassen vom 16.10.23, also den sogenannten Zurechnungserlassen, dazu geführt, dass für den Fall, dass der spätere Ergänzungstatbestand dann 1.2a und 1.2b ist, ohne Verwirklichung einer Anteilsvereinigung, also in dem Fall, der da gebildet worden war, hatte ja eine KG zunächst 90% mindestens der Anteile an einer grundbesitzenden GmbH erworben. Und im zweiten Schritt waren dann die Anteile an der KG übertragen worden, sagen wir jeweils 50% auf zwei Erwerber, keine Anteilsvereinigung, sondern nur diese Bewegungstatbestände. Und da hatte die Verwaltung in dem Zurechnungserlass 16.10.23 zum Ausdruck gebracht, das ist 1.2b bei der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, der Untergesellschaft. Und es sei auch 1.2a auf Ebene dieser Zwischengesellschaft, in dem Beispiel eine KG, weil die ja zuvor eine Anteilsvereinigung in Bezug auf das Grundstück der Unter-GmbH verwirklicht hatte. Und da war ja zum ersten Mal tatsächlich dann gesagt worden, wir haben zwar einen Lebenssachverhalt und wir haben Übergänge auf die neuen Gesellschafter dieser KG. Wir haben auch ein Grundstück in der Wirklichkeit. Trotzdem wegen zweifacher Zurechnung dieses Grundstücks zweimal Grunderwerbsteuer, nämlich nach 1.2b auf Ebene der Unter-GmbH und nach 1.2a auf Ebene der Zwischengesellschaft, der KG in dem Beispiel. Und diese Lösung, mit der wir natürlich überhaupt nicht einverstanden sind, die wäre dann überschrieben durch diesen neuen Absatz 4a, Satz 1, Satz 2 von Paragraph 1 Grunderwerbsteuergesetz, wenn das, was in diesem ersten Diskussionsentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 zur Grunderwerbsteuer drinsteht, wenn das tatsächlich Gesetzeskraft erlangte. Also wir sind insbesondere ja deshalb nicht einverstanden, weil unseres Erachtens diese Urteile vom 14.12.2022 was anderes besagen, Textziffer 26 von 2R40 aus 20, dass das Grundstück für die Zwecke des 1.3, aber für die anderen Ergänzungstatbestände genauso, ist es der Zwischengesellschaft in dem Moment nicht mehr zuzurechnen, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen Ergänzungstatbestand verwirklicht. Und in dem Moment schon nicht mehr. So würden wir das ja verstehen. Das heißt, dass nach unserer Meinung, also zumindest nach meiner Meinung, die Lösung, die die Finanzverwaltung in den Zurechnungserlassen vom 16.10.2023 vertritt, nicht richtig ist.
Das kann man nur so bestätigen. Mit gesundem Menschenverstand ist es schwer zu verstehen, dass sich ein Grundstück für die Grunderwerbsteuer verdoppeln soll. Aber jetzt nochmal zurück hierauf. Ja, das Thema der Doppelzurechnung würde hiermit ja erledigt, weil im Ergebnis das Grundstück immer auf Ebene der Gesellschaft bliebe, der es dann mehr oder weniger auch tatsächlich gehört. Ja, vorbehalte ich natürlich des zeitlichen Versatzes, weil der 1 Absatz 1 ja immer schon ausgelöst wird, wenn das Rechtsgeschäft über das Grundstück abgeschlossen ist. Aber das sei mal dahingestellt. Ja, also der Grundsatz würde sein, das Grundstück gehört derjenigen Gesellschaft, der es auch tatsächlich gehört. Also diese fiktive Zurechnung zu einer nächsthöheren Ebene, das würde hiermit enden.
Für die Zwecke von § 1 Absatz 2a bis 3a Grunderwerbsteuergesetz.
Genau. So, dann springen wir auf den folgenden Satz. Das ist also dann der Satz 3 des Entwurfs für 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz. Da steht dann, die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Rechtsvorgänge, die nach § 16 Absatz 1 rückgängig gemacht wurden und auf Grundstücke, die nach 16 Absatz 2 zurückerworben wurden, soweit dies dazu führt, dass ein Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 2a bis 3a vermieden wird, Semikolon, die Rückgängigmachung und der Rückerwerb gelten für die Zugehörigkeit eines Grundstücks nach den Sätzen 1 und 2 als rückwirkendes Ereignis im Sinne des Paragraphen 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der AO. So, Stefan, was bedeutet das, beziehungsweise was hat der Verfasser dieses Satzes wohl im Hinterkopf? Warum schreibt man das so? Also welcher Fall soll da getroffen werden?
Ja, die Situationen, die angesprochen sind, sind wie folgt. Es gibt eine Gesellschaft, die hatte Grundstücke. Sie hat diese Grundstücke aber unbedingt wirksam verkauft. Und damit hat ja der Käufer in Bezug auf diese Grundstücke § 1 Absatz 1 verwirklicht. Das heißt, wenn es jetzt nur den Satz 1 und Satz 2 dieses 4a gäbe, aber das ist ja auch schon bisher die Sichtweise von Rechtsprechung und Verwaltung, gehören diese Grundstücke, die unbedingt wirksam verkauft sind, nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft. Und jetzt denken die Gesellschafter dieser verkaufenden Gesellschaft, oh, zum Vermögen dieser Gesellschaft gehört ja kein Grundstück mehr. Jetzt können wir die Anteile übertragen. Und tatsächlich, jetzt werden die Anteile umgehängt, sodass, würden Grundstücke zum Vermögen dieser Gesellschaft gehören, halt ein Ergänzungstatbestand verwirklicht würde. Und da ist es bisher so, dass es halt gesetzlich nicht geregelt ist, was im Falle einer späteren Rückgängigmachung oder Rückabwicklung des Grundstücksverkaufs für das Merkmal Zugehörigkeit eines Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft, was da passiert. Das ist bisher gesetzlich nicht geregelt und das soll jetzt hier erstmals geregelt werden und zwar in dem Sinne, dass tatsächlich die Rückgängigmachung oder Rückabwicklung des Grundstücksverkaufs ein rückwirkendes Ereignis sein soll, sprich diese Gesellschaft rückwirkend doch als durchgehend grundbesitzend betrachtet wird, sodass die Anteilsübertragung, die nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags durch die Gesellschaft, durch deren Gesellschafter ausgeführt wurden, dann doch zu Steuern nach dem dann im Einzelfall relevanten Ergänzungstatbestand führen. Und so aus der Gesetzesbegründung zu diesem Diskussionsentwurf Jahressteuergesetz 2024 geht hervor, dass man hier halt Missbrauch vermeiden will. Man denkt also an den Fall, es soll eine Gesellschaft verkauft oder übertragen werden, zu deren Vermögen gehören Grundstücke. Und jetzt werden die Grundstücke durch die Gesellschaft verkauft, die Anteile übertragen und dann wird der Grundstückskaufvertrag rückgängig gemacht. Und das will man nicht. Und man will sich da nicht darauf verlassen, im konkreten Einzelfall Paragraph 42 AO zur Geltung bringen zu können, sondern man will einfach ganz generell dieser Grundstückskaufvertragsrückabwicklung rückwirkende Bedeutung für das Merkmal Zugehörigkeit des Grundstücks und Vermögen der Gesellschaft geben. Und damit erwischt man aber auch alle Fälle, die mit Missbrauch nichts zu tun haben. Also wenn tatsächlich ernsthaft die Grundstücke verkauft wurden und man guter Hoffnung ist, das wird auch abgewickelt und bei der Abwicklung des Grundstückskaufvertrags dann auch bleiben. Wenn dann doch noch Gewährleistungssituationen entstehen, die dazu führen, dass möglicherweise lange Zeit später rückgängig gemacht bzw. rückabgewickelt wird, dann gehört das Grundstück auch wieder rückwirkend zum Vermögen der Gesellschaft, nach dem, was hier vorgeschlagen ist. Und das sind dann Fälle, die mit Missbrauch nichts zu tun haben und trotzdem aufgrund dieser Rückwirkung, die dieser Satz 3 des 1.4a dann vorgeben würde, gesetzlich besteuert würden. Und das ist aus meiner Sicht jetzt negativ zu sehen, weil das führt halt dann dazu, dass in solchen Grundstücksverkaufssituationen sowohl die Anteile an der verkaufenden Gesellschaft als auch die Anteile an der kaufenden Gesellschaft, wenn der Käufer des Grundstücks auch wieder eine Gesellschaft ist, eigentlich nicht im schädlichen Umfang bewegt werden dürfen, solange nicht feststeht, dass die Grundstücksverkäufe rechtssicher abgewickelt sind und es dann da bei der Durchführung auch bleibt. Das ist, wir hätten dann faktisch doch eine Doppelzurechnung für diesen Übergangszeitraum, weil man nicht weiß, wie es am Ende ausgeht und dann vorsorglich die Gesellschaftsanteile sowohl der verkaufenden Gesellschaft als auch der kaufenden Gesellschaft nicht bewegen wird. Ja, und bitter ist das, wenn das also jetzt Gesetzeskraft erlangte. Gut, dieser 1.4a soll ja ab dem Tag nach Veröffentlichung gelten. Und weil hier jetzt in diesem Diskussionsentwurf keine zeitliche Übergangsregelung vorgesehen ist, würde das auch noch offene Fälle der Vergangenheit zurückschlagen. Und da steht dann die Frage im Raum, ist das dann nicht ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot? Weil die Parteien bisher davon ausgegangen sind, gerade auch Zurechnungserlasse, Textziffern 12 und 13, da war es so gelöst worden, dass die Rückgängigmachung, Rückabwicklung des Grundstückskaufvertrags für die Zugehörigkeit des Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft nicht Rückwirkungen entfaltet. Da wird plötzlich dann für bereits verwirklichte Fälle eine neue Rechtslage geschaffen. Die Frage ist, ob das nicht dann ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot wäre, wenn hier dieser Gesetzgebungsvorschlag tatsächlich so Gesetzeskraft erlangte.
Ja, Stefan, in der Tat. Und weil du jetzt schon das zeitliche Thema angesprochen hast, da ist es in der Tat so, dass jedenfalls in dem bisherigen Entwurf keine zeitliche Übergangsregelung ist. Ja, das würde dann im Kern dazu führen, dass ab Verkündung das Gesetz in dieser Fassung anzuwenden wäre. Im 23 steht dann auch drin, Im Prinzip ist es auch auf die offenen Fälle anwendbar, jedenfalls auf die ab 1982. Das hat hier in dem Fall erstmal eine nachteilige Rechtsfolge, wie du richtig beschrieben hast, aber eigentlich ja nach unserer Auffassung dann trotzdem Vertrauensschutz. Im Fall des Satzes 1 und 2, also da, wo jetzt die Doppelzurechnung zurückgedreht wird, kann natürlich diese zeitliche Anwendung auch dahingehend verstanden werden, dass es eigentlich ein Reparaturgesetz ist für die doch etwas verquere Auffassung aus den Zurechnungserlassen vom 16. Oktober 2023.
Ja, da würde ich es eigentlich so verstehen, dass der Gesetzgeber die Sichtweise, die wir zu den Urteilen vom 14.12.22 haben, das heißt, der Zwischengesellschaft ist das Grundstück schon nicht mehr zuzurechnen, wenn jemand anders einen Ergänzungstatbestand verwirklicht. Diese Sichtweise, insbesondere der Textziffer 26, aber das wird ja erstreckt auf alle Ergänzungstatbestände in einer der späteren Textziffern, diese Sichtweise würde im Grunde jetzt dann gesetzlich abgesichert, wenn diese Sätze 1 und 2 vom 1.4a Gesetzeskraft erlangten. Mit Ausnahme des Themas, zu dem wir noch kommen, dass jetzt hier Absatz 1 einerseits und Absatz 2 andererseits nicht mehr in einen Topf geschmissen werden, sondern separat jeweils beurteilt werden. Das heißt, die Gesellschaft kauft ein Grundstück. Das Grundstück gehört zu ihrem Vermögen. Die Gesellschaft verschafft jemand anders die Verwertungsbefugnis an diesem Grundstück. Bisherige Sichtweise abgesichert durch 2R 40 aus 20. Das Grundstück gehört nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft. Das wird ja überschrieben durch die beiden letzten Sätze. Insoweit natürlich gilt das jetzt nicht, dass durch 1.4a Sätze 1 und 2 ja das Verständnis der BfH-Urteile vom 14.12. gesetzlich abgesichert würde, was wir haben.
In der Tat. Also wir hatten jetzt für die Sätze 1 und 2 herausgearbeitet, dass im Prinzip die Doppelzurechnung endet. Aber in dem Kontext, der dann von den beiden letzten Sätzen behandelt wird, ja, da kommt sie dann wieder. Ich lese nochmal die beiden Sätze kurz vor. Ja, da steht dann, ein Grundstück gehört auch zum Vermögen einer Gesellschaft, wenn sie an dem Grundstück die Verwertungsbefugnis nach § 1 Absatz 2 innehat. Die Zugehörigkeit nach Satz 4 endet, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, die zur Zugehörigkeit nach Satz 4 geführt haben. Heißt also übersetzt, ja, wir haben eingangs in den Sätzen 1 und 2 die Bestimmung, dass § 1 Absatz 1 über die Zurechnung zum Vermögen bestimmt, ja, also Abschlusskaufvertrag oder was auch immer dann im Absatz 1 steht. Und parallel dazu kann es aber eben auch aufgrund der Verwertungsbefugnis nach 1 Absatz 2 ebenfalls zuzurechnen kommen. Also beispielsweise in Treuhandfällen, ja, da kann dann ein Grundstück tatsächlich doppelt zugerechnet werden und das würde hiermit dann manifestiert.
Ja, da hatte der BfH in 2R 40 aus 20, 14.12.22, das war die Textziffer 32, entschieden, weil es bei den Tatbeständen, über die wir hier reden, die Ergänzungstatbestände, weil es da auf den wirtschaftlichen Zugriff auf das Grundstück ankomme. Man wolle mit diesen Ergänzungstatbeständen den wirtschaftlichen Zugriff auf das Grundstück erfassen. Deshalb sei es gerechtfertigt, bei Auseinanderfallen von Eigentum und Verwertungsbefugnis für die Zurechnung des Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft halt auch die Verwertungsbefugnis abzustellen. Also diese Entscheidung, die würde hier überschrieben werden. Und wieder mit der Problematik, dass wenn es keine zeitliche Übergangsregelung gibt, für bereits verwirklichte Fälle im Nachhinein eine aus Sicht der Steuerpflichtigen ungünstigere Gesetzeslage geschaffen wird. Frage, ist das ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot?
Gut, also ich glaube, damit haben wir die wesentlichen Punkte herausgearbeitet. Vielleicht noch ein genereller Hinweis. Der Entwurf, der stammt aus den Reihen des BMF und was wir ja schon mehrfach gesehen haben, ist, dass vielleicht die Gesetze, die aus dem BMF herausfallen, bei der Grunderwerbsteuer jetzt nicht immer eins zu eins oder vielleicht auch gar nicht so umgesetzt werden. Das hatten wir auch beim Grunderwerbsteuernovellierungsgesetz gesehen. Das ist am Ende des Tages ja auch nicht gekommen. Soll heißen, ob das hier jetzt wirklich am Ende des Tages kommt und auch von den Ländern genauso gesehen wird, das müssen wir noch abwarten. Aber wenn das käme, dann wäre das für die Doppelzurechnungsfälle in den Konzernstrukturen eine im Ergebnis wohl zutreffende Lösung. Ja, die anderen beiden Punkte mit rückwirkendem Ereignis bei Rückgängigmachung nach 16 oder die Doppelzurechnung bei Verwertungsbefugnis, das wäre eher unschön. Also ein bisschen gemischte Gefühle und wir müssen einfach mal abwarten, wo die Reise dahin geht. So, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, jetzt kommen wir zum zweiten Thema und da geht es um den Paragraphen 24 Grunderwerbsteuergesetz, der ja, das heißt fast so sagen, auf den letzten Drücker im Jahr 23 durch das Kreditzweitmarktförderungsgesetz eingefügt wurde. Worum geht es da? Ich denke, die meisten wissen das auch. Ja, da geht es im Kern um die Befreiungsvorschriften nach § 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz. Und da war ja die Frage, was passiert mit dem MOPEC, beziehungsweise haben die § 5 und 6 dann überhaupt noch einen Anwendungsbereich, beziehungsweise noch schärfer, was passiert mit den laufenden Fristen, die zum Ende des Jahres 23 noch nicht abgelaufen waren. Hätte es dann infolge der Einführung des MOPEC einen automatischen Fristverstoß gegeben. Und der Gesetzgeber hat dann ja reagiert mit dem Kreditzweitmarktförderungsgesetz, hat dort im Artikel 29 dieses Gesetzes einen neuen Paragraphen 24 Grunderwerbsteuergesetz geschaffen, in dem steht rechtsfähige Personengesellschaften. Da ist dann ein Verweis auf Paragraph 14a Absatz 2 Nummer 2 der AO. Also diese rechtsfähigen Personengesellschaften gelten für Zwecke der Grunderwerbsteuer als Gesamthand und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen. Also mit anderen Worten, man hat das Gesamthandsvermögen für die Personengesellschaft hier per Fiktion für die Grunderwerbsteuer fortgeschrieben, mit dem Ziel, dass die entsprechenden Vorschriften, die im Grunderwerbsteuergesetz auf das Gesamthandsvermögen rekurrieren, weiterhin anwendbar bleiben. Was ist im Übrigen auch noch passiert und jetzt passiert im Hinblick auf die zeitliche Anwendung? Man hat automatisch eine Regelung geschaffen, nach der der Paragraph 24 mit Wirkung zum 31.12.26 wieder aufgehoben wird. Ja, das heißt, im Kern ist das jetzt eine Übergangslösung, die gemessen ab dem Ende des Jahres 23 für 3 Jahre Abhilfe schafft. Soll heißen, in diesem Zeitraum war eigentlich die Idee des Gesetzgebers, dass man die Paragraphen 5 und 6 weiterhin anwenden kann. Und die Idee des Gesetzgebers war eigentlich auch, dass er damit eine Regelung schafft, die die Diskussion über die Fristverletzung zum Ende des Jahres 23 beendigt. Vielleicht hat er die Diskussion aber doch nicht so ganz beendigt. Stefan, vielleicht nimmst du mal kurz Stellung, was wir davon halten, beziehungsweise wo man Bedenken haben kann und was vielleicht noch das Petitum wäre, was man auch an der Stelle vielleicht reparierend noch besser machen kann.
Ja, also das da, wo dieser Paragraph 24 Grunderwerbsteuergesetz ja wirklich hilft, das sind die Fälle, wo nachlaufende Mindesthaltefristen 5 Absatz 3, 6 Absatz 3 Satz 2 jetzt bis Ende 26 ablaufen. Da der Paragraph 24 so mein Verständnis dann tatsächlich eine endgültige Lösung. Also wir hatten ja Ende 2023 die große Aufregung, als es zu dieser Blockade beim Wachstumschancengesetz kam, fällt plötzlich diese Regelung, wo sich eigentlich alle einig waren, dem Stress und den Wirren im Gesetzgebungsverfahren zum Opfer. Und wir haben keine Regelung Ende 23, Anfang 24 im Gesetz, sodass möglicherweise, ich meine, wir sind da anderer Auffassung, aber wir wissen, dass die Verwaltung da zumindest zum Teil ja anders denkt, dass allein dadurch, dass das MOPEC zum 01.01.2024 in Kraft trat, also da geht es vor allem um den 713 BGB und die Löschung der Vorschriften 718, 719 BGB, die das Gesamthandsvermögen beschrieben haben in der Altfassung, dass allein durch das Inkrafttreten des MOPEC, also nachlaufende Fristen, die nicht spätestens 31.12.2023 zu Ende waren, dann als Kraftgesetzesänderung gerissen gelten, mit der Folge, dass nachträglich noch auf die Grundstücksübertragungen auf die Personengesellschaften Grunderwerbsteuer festgesetzt werden wird. Also in Bezug auf Fristen, die jetzt bis Ende 26 ablaufen, würde ich jetzt nach meinem Verständnis sagen, Entwarnung durch diesen 24 Grunderwerbsteuergesetz, der durch das Kredit-Zweitmarktförderungsgesetz ja dann doch noch kam. Aber wer jetzt den Paragraph 24 liest, der denkt, okay, wir können ja jetzt noch wieder neue Grundstücksübertragungen auf Personengesellschaften unter Inanspruchnahme der Paragraphen 5 und 6 durchführen. Und auch da sind wir geschützt. Und da muss man also ganz klar sagen, genauso für die schon verwirklichten Grundstücksübertragungen auf Personengesellschaften, wo die nachlaufende Frist Ende 26 noch nicht abläuft, spätestens, da haben wir keine Entwarnung. Weil es ist ja so, dass wenn der Gesetzgeber untätig bliebe bis in das Jahr 27 hinein, dann genau dieselbe Situation wieder da ist, die wir Ende 23 hatten. Das heißt, ist dadurch, dass diese dreijährige Übergangsfrist des 24 ausläuft, also Artikel 30 des Kredit-Zweitmarktförderungsgesetzes, hat er den Artikel 29 gleich wieder aufgehoben. Also wir haben eine dreijährige Übergangszeit. Das muss man beim 24 immer mit bedenken. Wenn jetzt also diese Übergangsfrist des 24 ausläuft, heißt das, dass wenn Nachhaltefristen am 31.12.2026 nicht spätestens ablaufen, wird dann eine durch Auslaufen der Frist ausgelöste Verletzung der Nachbehaltefrist haben und über 175 dann doch zur Besteuerung der Grundstücksübertragung auf die Personengesellschaft kommen. Und ja, das ist eine unangenehme Situation, gerade wenn jetzt in der Praxis von Paragraphen 5 und 6 neu durch Grundstücksübertragung auf Personengesellschaften Gebrauch gemacht werden soll. Es gibt in der Literatur zum Teil Hinweise, oh, man muss die Zeit jetzt noch nutzen, weil man nicht weiß, was nach 2026 kommt. Man noch weitere Grundstücksübertragungen auf Personengesellschaften, wo das wirtschaftlich in der Praxis angezeigt ist. Aber da muss man klar sagen, Vorsicht, also das kann man nur im Vertrauen darauf machen, dass es nochmal gesetzgeberisches Handeln gibt, was wirksam wird spätestens Ende 26, sodass das Thema, ob durch Auslaufen der Frist Nachhaltefristverletzungen anzunehmen sind, gar nicht aktuell wird. Ja, und wenn man da einen Wunsch an den Gesetzgeber äußern darf, dann sollte eigentlich, und da bietet sich ja jetzt dieses Jahressteuergesetz 2024 an, wo man ja die Frage der Grundstückszurechnung angehen will für die Ergänzungstatbestände 1.2a bis 1.3a, dass man doch hier im Grunde das noch ins Grunderwerbsteuergesetz reinschreiben könnte, was im Regierungsentwurf Wachstumschancengesetz Anfang Oktober 2023 vorgesehen war, nämlich dass man durch eine weitere Regelung im Grunderwerbsteuergesetz klarstellt, dass durch das Auslaufen des Paragraphen 24 Ende 2026 halt keine Nachbehaltefristverletzung entstehen kann, dass also die Fristen, die dann Ende 26 noch nicht abgelaufen sein werden, einfach weiterlaufen mit der Maßgabe, dass halt an die Stelle dieses, ja, nach dem Wortlaut des 24 fingierten Gesamthandelsvermögens halt das Gesellschaftsvermögen im Sinne des MOPEC tritt. Also das wäre für die Praxis eine große Erleichterung bzw. Beruhigung, Grundstücksübertragungen auf Personengesellschaften jetzt in diesem Übergangszeitraum auch noch durchführen zu können, obwohl man weiß, dass Ende 26 die 10 Jahre noch nicht abgelaufen sein werden. Und auch die Fälle, wo Ende 26 die Nachbehaltefrist noch nicht abgelaufen sein wird, da Beruhigung zu schaffen. Also das wäre der Wunsch an den Gesetzgeber.
In der Tat, das wäre unser Wunsch. Man weiß so ein bisschen informell, dass die Bundesregierung ja davon ausgeht, dass es nicht zu einer Fristverletzung kommen soll. Man weiß auch, das stand in der Gesetzesbegründung, als der Paragraph 24 geschaffen wurde, dass man den Übergangszeitraum bis zum 31.12.26 nutzen will, um sich nochmal grundsätzlich Gedanken über eine Grunderwerbsteuerreform zu machen. Da im Nebensatz ja die Beratungen, die scheinen auch jüngst dazu begonnen zu haben, Ergebnis total offen. So, aber warum, und da bin ich ja total bei dir, warum reicht das nicht, dass da jetzt vielleicht erst im Jahr 26 irgendwas Neues kommt? Ja, ganz einfach deswegen, weil wir jetzt die Klarheit brauchen für die Übertragungsvorgänge in 24 und 25, dass zum Ende des Jahres 26 da tatsächlich keine Fristverletzung anzunehmen ist. Und deswegen wäre das an der Stelle, da bin ich total bei dir, extremst wünschenswert, wenn das so früh wie möglich gesetzlich klargestellt wird, dass wir nicht automatisch in jetzt eine Fristverletzung zum Ende des Jahres 26 reinlaufen. Nächster Themenpunkt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, sind jetzt die gleichlautenden Ländererlasse vom 5.3.24. Das waren zwingendermaßen, wir haben da drei verschiedene Themen bekommen. Wir starten mit dem ersten gleichlautenden Erlass, und zwar mit dem zur Anteilsvereinigung. Da haben wir diverse Themen und haben uns da auf 4 bzw. 5 Themen jetzt fokussiert, die wir heute behandeln möchten. Und das erste Thema, Stefan, da geht es um die Verstärkung der Beteiligung bzw. um die Verkürzung von Beteiligungsketten im Kontext der Anteilsvereinigung grunderwerbsteuerlich. Stefan, was können wir hierzu berichten?
Für mich der größte Spannungspunkt sozusagen war, wie wird die Finanzverwaltung die Fälle der Verstärkung einer bereits bestehenden Anteilsvereinigung sehen, also nach den BfV-Urteilen 2R44 aus 18, 2R40 aus 20, 2R33 aus 20. Da war ja entschieden worden, dass allein die 100% Beteiligung seit Anfang 2000, 95% Beteiligung seit 1.7.21, 90% Beteiligung nicht reicht, um das Grundstück der Untergesellschaft, auch der Obergesellschaft zuzurechnen, sondern es war ja entschieden worden, dass man eine Anteilsvereinigung braucht, eine Tatbestandsverwirklichung. Also die Obergesellschaft muss in Bezug auf das Grundstück der Untergesellschaft 1.3 oder 1.3a verwirklicht haben, um das Grundstück dann auch zum Vermögen der Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich, also reine Fiktion, zu rechnen. Und das hat in der Praxis eine leichte Sorge für die Fälle der Beteiligungskettenverkürzung, also der Verstärkung einer bereits bestehenden Anteilsvereinigung, verursacht. Weil bisher ist es ja so, das beruht insbesondere auf zwei BfV-Urteilen aus dem Jahr 1993-1 und aus dem Jahr 1994-1, dass, weil man die Grundstücke schon bei der Obergesellschaft sah, das näher Heranrücken der Obergesellschaft an die jetzt tatsächlich grundbesitzende Gesellschaft ja nichts ändert. Das Grundstück war ja vorher schon bei der Obergesellschaft. Und da war jetzt die Sorge, dass, wenn die Grundstückszurechnung aber davon abhängt, dass ein Tatbestand verwirklicht worden war bei der Obergesellschaft, also die Anteilsvereinigung in einer ihrer Ausgestaltungen, dass die bloße Beteiligung in Höhe von 90% seit 1.7.21 also nicht mehr ausreichen würde, um die Verstärkung einer bereits bestehenden Anteilsvereinigung weiterhin als tatbestandslos anzusehen im Bereich 1.3a. Also wir wissen ja, beim 1.2b wird zwischen unmittelbarem und mittelbarem Anteilsübergang differenziert, und da ist ja die Beteiligungskettenverkürzung nach Auffassung der Finanzverwaltung nach 1.2b oder 1.2a steuerbar, wenn der unmittelbare Gesellschafter wechselt. Das gilt aber hier im Anwendungsbereich des 1.3 nicht. Und da ist die sehr positive Nachricht aus dem dann im März bekannt gewordenen 1.3-Erlass unter dem Datum 5.3.2024, dass die Verwaltung da bei der Sichtweise bleibt, dass die bloße Verstärkung einer bestehenden Anteilsvereinigung, also Verkürzung der Beteiligungskette aus mittelbarer oder teilweise mittelbarer Anteilsvereinigung wird eine unmittelbare Anteilsvereinigung oder die Stufen der Mittelbarkeit verkürzen sich, dass das nicht als Tatbestandserfüllung von 1.3 gesehen wird. Ja, kleiner Wermutstropfen, in der Textziffer 24 ist das beschränkt auf die Nummer 1 und Nummer 2 von Absatz 3. Das muss natürlich für Nummer 3 und Nummer 4 genauso gelten. Also wenn die Mutter hält 100% an der Tochter und die Tochter hält 100% an der grundbesitzenden Enkelin, wenn die Tochter die 100% an der grundbesitzenden Enkelin auf die Mutter überträgt, dann wird man ja darüber nachdenken, ist das ein 1 Absatz 3 Nummer 3, wenn es mit schuldrechtlichem Verpflichtungsgeschäft ist, oder ein 1 Absatz 3 Nummer 4, wenn es ohne schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft ist. Und da muss das ja genauso gelten, dass, weil die Mutter näher heranrückt an die grundbesitzende Gesellschaft, der Tatbestand 1.3 und dann ist es halt Nummer 3 oder Nummer 4 nicht verwirklicht ist. Also über 1.2b sprechen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Also an sich hätte ich das Beispiel viergliedrig bilden müssen. Weil wenn die Tochter unmittelbar die 100% an der grundbesitzenden Enkelin auf die Mutter überträgt, ist ein unmittelbarer Anteilsübergang. Und da sagt ja die Finanzverwaltung, Erlass zu 1.2b, 10.05.2022, weil es ein unmittelbarer Übergang auf die Mutter ist. Die Mutter ist zivilrechtlich bisher an der Enkelin nicht beteiligt. Das ist eine Verwirklichung des 1.2b. Also ich hätte das Beispiel mit Mutter, Tochter, Enkelin und dann die hat eine Urenkelin, sodass wir einen mittelbaren Anteilsübergang für die Zwecke des 1.2b haben. Weil dann wäre es auch im Ergebnis entscheidend, ob Steuer anfällt oder nicht, weil dann nur, weil dann auch im 1.2b-Erlass ja die Verwaltung sagt, Beteiligungskettenverkürzung ist nicht tatbestandsauslösend. Ja, und das wird jetzt in der Textziffer 24 erfreulicherweise bestätigt. Merkwürdigerweise noch unter Hinweis auf diese Urteile aus den 90er Jahren. Ich meine, dass es trotz der Weiterentwicklung der BfH-Rechtsprechung die richtige Aussage ist hier in der Textziffer 24, und zwar deshalb, weil man zwischen der Zurechnung von Grundstücken von Untergesellschaften zu einer Obergesellschaft oder Rechtsträgern, die höher in der Beteiligungskette eingestuft sind, und der Zurechnung von Beteiligungen an grundbesitzenden Gesellschaften, da muss man differenzieren. Und in dem Beispiel Mutter hält 100% an Tochter, die 100% an Enkelin und die Enkelin 100% an der grundbesitzenden Urenkelin, da ist es halt so, dass wegen der mindestens 90-prozentigen Beteiligungshöhe auf jeder Stufe der Mutter auch schon vorher die mindestens 90-prozentige Beteiligung an der Urenkelin zuzurechnen war. Es geht da um die Beteiligungszurechnung und die hängt nicht davon ab, dass zuvor ein Tatbestand auf Ebene der Mutter oder der höher gelagerten Gesellschaft verwirklicht war. Und deshalb meine ich, dass das Aufrechterhalten der Meinung, die Verstärkung einer bestehenden Anteilsvereinigung löst keinen Tatbestand nach 1.3 aus, dass das nach wie vor richtig ist. Na, man kann sich das so klar machen, bisher hat die Mutter 100% an einer Tochter und die Tochter hält 50% an einer grundbesitzenden Gesellschaft. Und jetzt kauft die Mutter die weiteren 50%, die restlichen 50% an der grundbesitzenden Gesellschaft von extern hinzu. Da würden wir sagen, Anteilsvereinigung auf Ebene der Mutter. Und ihr wird halt die Beteiligung, die die Tochter an dieser grundbesitzenden Gesellschaft hält, schon vorher hielt, 50%, wird ihr zugerechnet. Obwohl der Erwerb der Beteiligung an der Tochter 100% beziehungsweise der Erwerb der ersten 50% durch die Tochter an der grundbesitzenden Gesellschaft ja keinen Tatbestand verwirklicht hatte. Das heißt, es ist meines Erachtens völlig richtig, was jetzt hier in der Textziffer 24 steht, Tatbestandslosigkeit der Beteiligungskettenverkürzung im Anwendungsbereich des 1.3, weil man zwischen Zurechnung Beteiligung, Zurechnung Grundstücken differenzieren muss. Schade, dass man nur die Nummer 1 und Nummer 2 hier angesprochen hat. Für Nummer 3, Nummer 4 muss dasselbe gelten. Und für die Praxis unbedingt an den 1.2b und die Differenzierung zwischen mittelbarem und unmittelbarem Anteilsübergang denken. Ja, weil beim unmittelbaren Anteilsübergang hätte man halt auch bei der Beteiligungskettenverkürzung nach Verwaltungsansichten 1.2b verwirklicht.
Ja, Stefan, in der Tat. Ne, du hast die wesentlichen Punkte genannt. Die Tatsache, dass die Verkürzung unabhängig davon nicht steuerbar sein muss, ob es vorher zu einer Zurechnung des Grundstücks gekommen ist, dann die eigentlich aus unserer Sicht nicht zu vertretende Einschränkung auf die Nummern 1 und Nummer 2. In der Tat, das muss auch für die anderen Nummern gelten. Und ja, vielleicht machen wir schon die Überleitung. Und zwar, jetzt ist es ein bisschen kurios, weil es in diesem Erlass ein Beispiel 5 gibt, das mit zeitlichen Reihenfolgen spielt, was jetzt zu Verwirrung führt oder bei uns zumindest zu Verwirrung geführt hat, weil man da möglicherweise auch Konsequenzen draus für den 1 Absatz 2b lesen kann. Stefan, möchtest du einmal kurz erläutern, worum es da geht?
Ja, da geht es darum, dass der Obergesellschafter, der ist hier als D, wie Dora bezeichnet, erhält eine Beteiligungskette, 100% an der D GmbH, die hält 100% an der C GmbH und dann gibt es die B GmbH als Urenkelin aus Sicht des D oder der D. Und jetzt kommt es dazu, dass von extern die Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft erworben werden, und zwar wie folgt: Diese B GmbH, also die Urenkelin des D, erwirbt 99%. Und dann heißt es in der Sachverhaltsdarstellung dieses Beispiels, direkt im Anschluss erwirbt D den restlichen 1% Anteil an der grundbesitzenden GmbH von dem externen früheren Alleingesellschafter dieser grundbesitzenden GmbH. So, bei den Lösungshinweisen wird ausgeführt, dass die B GmbH hier einen Ergänzungstatbestand verwirklicht, weil ja 99% in ihrer Hand vereinigt werden, dass natürlich auch der 1.2b auf Ebene der A GmbH verwirklicht wird. Wir also hier in dieser Signing-Closing-Thematik drinstecken. Die Verwaltung sagt, der Anwendungsbereich des 16.4a ist eröffnet. In der Literatur wird vertreten, 16.4a hat überhaupt keinen Anwendungsbereich. Gut, das wollen wir heute ja nicht diskutieren. Wir bleiben mal auf Grundlage der Verwaltungsansicht, weil das Spannende ist ja jetzt, was dann im zweiten Schritt passiert. Und da ist es nämlich dann so, dass der D von seiner Urenkelin, der B GmbH, deren 99% Beteiligung an der grundbesitzenden Gesellschaft hinzuerwirbt. Das heißt, seine bisher 1%ige Beteiligung auf 100% aufstockt. Und ja, also die für den 1.3 gute Nachricht, das ist, dass diese Verkürzung der Beteiligungskette aus Sicht des D bisher unmittelbar 1%, mittelbar über 3 Stufen 99%, daraus wird unmittelbar 100%. Das verwirklicht den 1.3 auf Ebene des D. Also wenn das hier per Kaufvertrag beispielsweise zwischen B GmbH und D gemacht wird, verwirklicht den 1.3 Grunderwerbsteuergesetz nicht. Aber da, was jetzt da sensationell ist, es wird gesagt, D sei Altgesellschafter und deshalb würde auch der 1.2b auf Ebene der A GmbH nicht verwirklicht werden. Und das, obwohl im Sachverhalt, in der Sachverhaltsdarstellung dieses Beispiels 5 gesagt wird, dass der D den 1%-Anteil an der Grundbesitzenden A GmbH von dem externen Anteilsverkäufer direkt im Anschluss an den Erwerb der 99% durch die B GmbH erst erworben hat. Wenn man da ganz strikt, jetzt macht ja die Finanzverwaltung beim Signing Closing, auf die Stichtagsbetrachtung abstellt, dann würde man sagen, 99% gehen auf die B GmbH dinglich über, dann fällt das Fallbeil 1.2b verwirklicht und es geht neu los. Und wenn dann danach und auch sei es zeitlich direkt im Anschluss, D 1% erwirbt, D bisher nicht unmittelbar an der A GmbH beteiligt, dann ist ja D aus Sicht der Verwaltung eigentlich Neugesellschafter und dann wäre schon ein Zählerwerb in Höhe von 1% und vor allem der D wäre Neugesellschafter. Und wenn er dann halt ein Jahr später die 99% von seiner Urenkelin B GmbH erwirbt, würde er ja als Neugesellschafter erwerben und damit würde 1.2b auf Ebene der A GmbH wieder verwirklicht sein. Und da ist wirklich erstaunlich, dass es halt in der Textziffer 26, das ist die Lösung dieses Beispiels 5, da heißt es, D ist Altgesellschafter der A GmbH wegen des Erwerbs der 1% direkt im Anschluss an den Erwerb der 99% von B GmbH im Jahr davor. Und da fragt man sich, wir wollen uns die obersten Finanzbehörden der Länder hiermit sagen? Ja, und wenn man das ernst nimmt, also man hat ja jetzt diesen Erlass und den kriegen die Grunderwerbsteuerstellen und dann muss er angewandt werden, ohne dass man Anspruch vor Gericht hat, dass das auch so von den Richtern dann gesehen wird. Da hatte ich gedacht, gut, jetzt wird hier die Frage tatsächlich, aber merkwürdigerweise in einem Erlass zu 1.3, das hätte eigentlich im Erlass zu 1.2.1, 2b am 10.05.2022 dann geregelt werden müssen. Was ist mit dem Erwerb der restlichen Anteile? Da ist in der Literatur schon seit langem die Frage diskutiert worden, gehört der Erwerb der restlichen Anteile durch neue Gesellschafter noch zur Verwirklichung des Bewegungstatbestands bei Erreichen der Quote, also früher 95% beim 1.2a und jetzt 90% bei 1.2a und 1.2b, gehört das noch dazu? Das heißt, zieht man grunderwerbsteuerrechtlich den eigentlich erst im Anschluss, direkt im Anschluss erfolgenden 1% Anteilserwerb noch auf den Zeitpunkt zurück, zu dem die B GmbH die 99% als Neugesellschafterin erworben hat, dann sind alle beide Altgesellschafter und beide Anteilserwerbe haben zusammen den 1.2b verwirklicht. Und da wird in der Literatur ja die Meinung vertreten, nicht nur von Beratern, auch von Richtern, oder zumindest Herr Pahlke, einem Richter, dass wenn der Erwerb der restlichen Anteile im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Erwerb der Anteile, die bezogen auf die Beteiligungsquote für sich schon ausreichten, um den Bewegungstatbestand zu erfüllen, wenn das im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang damit zu dem Erwerb der restlichen Anteile kommt, dass man dann den Erwerb der restlichen Anteile noch zur Verwirklichung des Bewegungstatbestands 1.2 oder 1.2b mit hinzuzieht. Und das hat dann zur Folge natürlich, dass die Erwerber, die die restlichen Anteile im zeitlichen, sachlichen Zusammenhang noch erwerben, auch Altgesellschafter sind. Und wenn man jetzt diese Erlasse zum 1.3 vom 5. März 2024 unbefangen vor dem Hintergrund, da gibt es diese Diskussion, sieht, dann würde man denken, die obersten Finanzbehörden der Länder schließen sich hier dieser Literaturmeinung an. Meines Erachtens in der Praxis sollte man sich besser nicht darauf verlassen. Vielleicht war es nur sogenannter redaktioneller Fehler.
Ja, Stefan, in der Tat. Es könnte ein redaktioneller Fehler gewesen sein, was schon erstaunlich ist angesichts der Anzahl der Personen, die hier mitentscheiden. Es könnte so sein, wie du es gesagt hast. Und dann ist mir zwungenermaßen jetzt, während du geredet hast, noch die Idee gekommen, man kann die Lösung in der Textziffer 26 auch noch anders verstehen. Das haben wir noch gar nicht vordiskutiert, weil da steht ja nicht, warum der D-Altgesellschafter ist, sondern da steht einfach nur ganz platt, da D-Altgesellschafter der A-GmbH, das ist die grundbesitzende Gesellschaft, ist, wird der Tatbestand des 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz nicht verwirklicht. Und der D könnte natürlich auch deshalb Altgesellschafter sein, weil er in dem ersten Schritt, nämlich dem Erwerb der 99% der B-GmbH, ja schon über eine Beteiligungskette an der B-GmbH beteiligt wäre. Das wäre ja bei einer Auslegung noch bemerkenswerter, weil das ja hieße, dass die Finanzverwaltung aufgegeben hat, dass quasi der hinter der B-GmbH stehende Gesellschafter nicht Altgesellschafter in Bezug auf die A-GmbH werden kann, ne, sondern dass das, also soll heißen, es könnte quasi sein, dass wir jetzt diese Ebenenbetrachtung bei der Altgesellschaftereigenschaft aufgegeben haben. Das wäre auch noch eine denkbare Interpretation.
Ja, die wäre natürlich ganz bemerkenswert und würde die Denkweise der Finanzverwaltung, die noch am 10. Mai 2022 beschlossen worden war im Erlass zum 1.2b, und das würde ja auf den 1.2a dann auch durchschlagen, völlig auf den Kopf stellen. Aber dann, bisher unterscheidet man in Beteiligungsketten bei Kapitalgesellschaften für die Frage Neu- oder Altgesellschafter ja nach den einzelnen Ebenen. Also der Gesellschafter der Muttergesellschaft, der Mutter GmbH, der ist nicht auch schon Gesellschafter der Tochter GmbH und deshalb kann er auch nicht schon Altgesellschafter der Tochter GmbH sein. Gut, in der Literatur wird die Meinung vertreten, dass es ja bei 1.2a, 1.2b typisierend um Missbrauchsvermeidung geht und dass diese strenge zivilrechtliche Sichtweise beim unmittelbaren Anteilsübergang und letztlich ja dann diese Differenzierung der Einordnung Alt-Neugesellschaft danach jeweils isoliert auf die jeweilige Ebene in Kapitalgesellschaftsbeteiligungsketten mit dieser typisierenden Missbrauchsvermeidung überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Weil wenn durch unmittelbaren Anteilsübergang die Beteiligungskette verkürzt wird, dann wird da nichts in neue Hände gegeben. Es wird wirklich kein Missbrauch. Keiner kann sich eigentlich beschweren, wenn da keine Steuer anfällt. Aber das sieht ja die Verwaltung leider anders. Und die Stimmen, die in der Literatur, dass diese Beschränkung, Einordnung Alt-Neugesellschafter, überhaupt Gesellschafter sein, immer auf die unmittelbare Beteiligungsebene bei Kapitalgesellschaft beschränken wollen, die da also einen grunderwerbsteuerrechtlichen Typusbegriff sehen wollen beim Begriff Gesellschafter und damit auch Altgesellschafter. Ja, die Stimmen sind ja, was soll ich sagen, leiser geworden, aber da gibt man es ja auf. Ne? Also in Rechtsbehelfsverfahren wird man natürlich das bringen, das ist klar. Aber in der Praxis spielt das ja keine Rolle mehr. Und das jetzt in einem 1.3-Erlass plötzlich anders geregelt zu sehen, das wäre völlig überraschend. Aber in der Tat, also das ist eine weitere Erklärung, wieso es hier in der Textziffer 26 da zur Einordnung des D als Altgesellschafter der A GmbH kommt.
Ja, das, aber wir halten vielleicht einfach fest, ja, also dieses Beispiel 5 mit der Lösung in der Textziffer 26, das ist bemerkenswert. Weil entweder hat die Finanzverwaltung hier einen redaktionellen Fehler gemacht, ja, oder auf gut Deutsch hat sie da eine innovative Lösung gefunden, die sie bisher so nicht vertreten hätte. Nächstes Thema. Jetzt sprechen wir über den Erlass ein bisschen weiter vorne, und zwar die Textziffer 7 fortfolgende und der Frage, was ist eigentlich für Zwecke der Anteilsvereinigung ein Anteil an einer Gesellschaft? Und vorab, die Sichtweise an der Stelle der Finanzverwaltung ist eigentlich erstaunlich schlicht, ja, weil im Kern auf einen Vermögens- oder Kapitalanteil abgestellt wird und auf jede Menge andere Dinge aber nicht. Stefan, magst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen?
Ja, also da steht in Bezug auf Kapitalgesellschaften, also Anteil an der Kapitalgesellschaft, jetzt für mein Verständnis die Bestätigung dessen, was bisher Praxis ist, nämlich, dass man bei Anteilen an Kapitalgesellschaften auf die durch den Anteil vermittelten Beteiligung am gezeichneten Kapital der Kapitalgesellschaft schaut. Also bei der GmbH auf das Stammkapital, bei der Aktiengesellschaft auf das Grundkapital. Und da steht dann auch weiter drin, aber das ist für meine Begriffe auch bisher so praktiziert worden, dass Vorzugsaktien mit den Stammaktien gleichgestellt werden. Also Vorzugsaktien sind nicht anders als die mit Stimmrecht ausgestatteten Aktien zu behandeln, weil sie halt eine Beteiligung am Grundkapital der Aktiengesellschaft vermitteln. Und das hier in den Erlassen geschrieben zu sehen, schafft jetzt für die Praxis Rechtssicherheit, ne? Dass man bei der Ermittlung, ob wir überhaupt einen Anteil der Gesellschaft haben und wie hoch der zu quantifizieren ist, wir da halt auf die Beteiligung am gezeichneten Kapital, aber sonst auf nichts zu schauen haben.
Ja, und vielleicht, Stefan, um da in der Praxis ein bisschen weiterzugehen. Also wenn, ne, wir würden jetzt ja herauslesen, wenn Vorzugsaktien ohne Stimmrecht genauso behandelt werden wie Stimmrechtsaktien, dass das auch bei anderen Gesellschaftsformen, zum Beispiel bei der GmbH, dann die Möglichkeit schafft zu sagen, so, wir haben eben Anteile, die sind mit Stimmrecht ausgestattet oder nicht. Ja, oder vielleicht weitergehend, ja, das ist auf Konzepte wie, habe ich Control über eine Gesellschaft, habe ich eine gewisse Herrschaftsmacht, dass es auf diese Kriterien eigentlich nicht ankommen kann. Das würdest du auch so sehen, richtig?
Ja, das steht ja hier. Ne? Auf die mit den einzelnen Anteilen verbundene Rechtsmacht kommt es nicht an. Also egal, wie man im GmbH-Gesellschaftsvertrag verschiedene Geschäftsanteilsklassen ausgestaltet, solange die jeweiligen Geschäftsanteile der jeweiligen Klasse eine Beteiligung am Stammkapital vermitteln, ist das ein vollwertiger Anteil, ne? In Höhe der Quote der Beteiligung am Stammkapital.
Und das würde eigentlich jetzt, um vielleicht nochmal weiterzugehen in den Praxisfällen, wenn ich jetzt Preferred Shares habe, ja, und ich bilde verschiedene Aktiengattungen und die sind vielleicht wasserfallmäßig nacheinander auch erst mit gewissen Gewinnberechtigungen beteiligt, da würden wir auch sagen, ja, solange die eben quasi einen Anteil am Kapital vermitteln, kommt es auf all das nicht an. So würdest du es auch sehen.
Richtig, ja.
Gut.
Aber auch wenn man besondere Rücklagen schafft und die dann gesellschaftsvertraglich an einen bestimmten Anteil knüpft, dann spielt das keine Rolle, weil es kommt nur auf die Beteiligung am gezeichneten Kapital an. Richtig.
Ja.
Und bei der KGaA, da findet sich der auf den ersten Blick nicht klärende Satz: Die Vermögenseinlagen der persönlich haftenden Gesellschafter einer KGaA sind Teil des Grundkapitals, wenn sie darauf geleistet wurden. Und dann wird auf 281 Absatz 2 Aktiengesetz verwiesen, wo eigentlich gerade der andere Fall, dass der Komplementär nicht aufs Grundkapital eine Vermögenseinlage leistet, angesprochen ist. Auf den ersten Blick denkt man, oh, die Frage, ob man bei der KGaA für Zwecke der Anteilsvereinigung nur aufs Grundkapital schaut oder wenn ein oder mehrere Komplementäre nicht aufs Grundkapital Vermögenseinlagen geleistet haben, auf das Gesamtkapital schauen muss, nämlich die Summe Grundkapital und nicht aufs Grundkapital geleistete Vermögenseinlagen der Komplementäre, möchte man auf den ersten Blick meinen, das ist wieder nicht entschieden. Aber im Zusammenhang der Sätze hier in der Textziffer 8, wo halt vorneweg geschrieben wird, es kommt auf die Beteiligung am Grund- oder Stammkapital an, würde man, also ich würde das jetzt so verstehen, dass die obersten Finanzbehörden der Länder die Meinung vertreten, das haben sie aber auch schon in den Erlassen zum 1VB, meine ich, vom 10. Mai 2022 so geschrieben, ja, dass die Vermögenseinlagen der Komplementäre einer KGaA, die nicht aufs Grundkapital geleistet werden, also die Vermögenseinlage, nicht Kommanditaktien, die ein Komplementär auch hält und halten kann, dass es darauf nicht ankommt. Also das, meine ich, ist jetzt hier geregelt. Und das bedeutet, dass halt schuldrechtliche Beteiligungen an der Kapitalgesellschaft kein Anteil der Gesellschaft sind.
Würde man so verstehen. Gut, dann gehen wir vielleicht mal weg von den Fällen der Kapitalgesellschaft und hin zur Personengesellschaft und reden über die gute alte Pro-Kopf-Betrachtung. Stefan, was können wir denn da berichten?
Ja, da heißt es in der Textziffer 12, Anteil der Gesellschaft, und zwar Anteil der Personen an der Personengesellschaft, dass bei einem unmittelbaren Anteilserwerb Anteil einer Personengesellschaft, die aus § 24 Grunderwerbsteuergesetz folgende sachenrechtliche Mitberechtigung des Gesellschafters, das sei das, also die Pro-Kopf-Betrachtung wird aufrechterhalten. Es komme auf die sachenrechtliche Mitberechtigung des Gesellschafters an. Das war ja die Sichtweise, dingliche Rechtsmacht entscheidet. Jeder Gesamthänder hat in Bezug auf den Vermögensgegenstand, der zum Gesamthandsvermögen gehört, dieselbe dingliche Rechtsmacht. Nämlich die anderen können nicht alleine darüber verfügen. Alle haben die gleiche dingliche Rechtsmacht. Deshalb ist jede Beteiligung, egal welcher Vermögensanteil nach Gesellschaftsvertrag damit verbunden ist, jede Beteiligung ist gleich stark. Deshalb Pro-Kopf-Betrachtung. Ja, und diese Ansicht, die wird, wie schon in den Übergangserlassen damals Juni 2021, die Erlasse zu den etwas komplizierten Übergangsregelungen im § 23 Absatz 18 fortfolgende durch das Grunderwerbsteueränderungsgesetz 2021 ja ins Gesetz kamen, da war die Pro-Kopf-Betrachtung für unmittelbare Anteilserwerbe auch noch hochgehalten worden. Das setzt sich hier fort, obwohl ja der BfH in einem Urteil aus 2020, 245 aus 17, angedeutet hatte, und das war verstärkt worden durch eine Anmerkung eines Mitglieds des Zweiten Senats des BfH in einer Fachzeitschrift, dass also Pro-Kopf-Betrachtung insgesamt wohl bei einem geeigneten Fall, der dem BfH zur Entscheidung vorliegt, über Bord geschmissen werden würde. Aber das will die Finanzverwaltung vorher noch nicht umsetzen. Ja, also vor dem Hintergrund des Verständnisses der Finanzverwaltung zur Auswirkung des Inkrafttretens des MOPEC auf die Grunderwerbsteuer ist das eigentlich komisch, ne, dass man die Pro-Kopf-Betrachtung weiter aufrechterhält, weil man will ja eigentlich gerade nicht diese dingliche Rechtsmacht eines jeden Gesamthänders in Bezug auf die Vermögensgegenstände der Gesamthand mehr sehen.
In der Tat, das überrascht. Und wir hatten ja im Vorfeld auch überlegt, in welchen Fällen ist das eigentlich relevant, beziehungsweise warum hält die Finanzverwaltung jetzt so an dieser Pro-Kopf-Betrachtung fest, obwohl die Tendenz in der Rechtsprechung ja ganz klar in eine andere Richtung geht. Und wir hatten ja einen Fall gebildet, Stefan, der sah so aus, als wenn eine grundbesitzende KG haben. Und an dieser KG beteiligt ist zum einen die Komplementär GmbH, die aber zu 0%. Und dann ist ein Gesellschafter A beteiligt zu 95%, das heißt zu einem Prozentsatz, der jedenfalls für 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetzzwecke schon zu einer Anteilsvereinigung geführt hätte. Der A soll auch den Anteil an der Komplementär GmbH halten und der außenstehende Gesellschafter soll der B sein mit 5%. Das heißt, der hält den Prozentsatz, der dazu führt, dass nach der Pro-Kopf-Betrachtung bisher keine Anteilsvereinigung im Sinne von 1 Absatz 3 verwirklicht wurde, wobei jetzt im Prinzip auch total egal ist, ob die Beteiligungsverhältnisse 95,5 oder 99,9 zu 0,1 sind. In jedem Fall der B hält einen Anteil, der auch nach alter Rechtslage schon nicht mehr gereicht hätte, um die Anteilsvereinigung bei einer vermögensmäßigen Betrachtung zu verhindern. Stefan, und jetzt kommt es zu folgendem Szenario. Jetzt überlegt sich der A, ich möchte diesen Anteil, egal ob jetzt 5 oder 0,1% sind, halt erwerben, mit der Konsequenz, der A hält 100% am Vermögen als Kommanditist und den restlichen Anteil, der verbleibt, den hält er ja über die GmbH. Wie würden wir den Fall dann lösen?
Ja, in dem Fall müssen wir jetzt an die Pro-Kopf-Betrachtung denken, weil die Finanzverwaltung sie weiterhin vertritt. Und es ist so, bisher hat der A halt 2 von 3 Beteiligungen, die 95% Beteiligung an der KG unmittelbar und über die von ihm zu 100% gehaltene Komplementär GmbH 0% Beteiligung. Aber die Quoten spielen halt keine Rolle bei der Pro-Kopf-Betrachtung. Aus der bisherigen Vereinigung von nur 2 von 3 Beteiligungen, 66,6% in der Hand des A, wird halt dadurch, dass er den B rauskauft und seine 95% Beteiligung auf 100% aufstockt, dadurch wird dann eine 100% Beteiligung auf Grundlage Pro-Kopf-Betrachtung daraus. Und das ist halt im Anwendungsbereich des 1.3 kein Fall der Verstärkung der Anteilsvereinigung, weil ja die Finanzverwaltung den Paragraphen 1 Absatz 3 einerseits und den Paragraph 1 Absatz 3a andererseits als 2 voneinander separate Tatbestände versteht. Deshalb beißt sich diese Sichtweise nicht mit der Aussage, den 1.3 erlassen, die wir zuvor besprochen hatten, dass die Verstärkung einer bereits bestehenden Anteilsvereinigung nicht tatbestandsauslösend ist im Anwendungsbereich des 1.3. Und in dieser Fallkonstellation besteht auch kein Konflikt zu dem BfH-Urteil da aus Mai 2020, 245 aus 17, weil da der BfH ja entschieden hatte, dass bei einer mittelbaren Beteiligung an einer grundbesitzenden Personengesellschaft nicht die sachenrechtliche Mitberechtigung am Gesamthandsvermögen, also Pro-Kopf-Betrachtung, sondern der Anteil am Vermögen der Gesellschaft relevant ist, weil wir ja hier nicht über eine mittelbare Beteiligung an der grundbesitzenden KG reden, sondern an die von A unmittelbar an der KG gehaltene Beteiligung. Die wird ja von 95% auf 100% oder von 99,9 auf 100% aufgestockt. Also der Fall wäre anders, wenn die GmbH schon mindestens 90% an der KG hielte und der A zu 100% an der GmbH beteiligt wäre, weil dann insoweit dann die Pro-Kopf-Betrachtung nach BfH keine Rolle spielt.
Genau, aber jetzt zurück auf den letzten Fall. Wir würden ja zu dem Ergebnis kommen, wir hätten einen Fall von 1 Absatz 3. Die Tatsache, dass vorher schon der 1 Absatz 3a Anwendung gefunden hat, die spielt da keine Rolle. Wir kämen dann maximal zu einer Anrechnung nach 1 Absatz 6.
Ja, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass die Verwaltung bei der Ansicht 1.3 einerseits, 1.3a andererseits sind zwei voneinander unabhängige Tatbestände, bei der Meinung bleibt, wird auf die Überarbeitung des 1.3a-Erlasses, das letzter Stand 19.09.2018, warten wir noch. Das wird aber ja auch wahrscheinlich überarbeitet werden, weil ja da die Absenkung der Beteiligungsquote von 95 auf 90% durch das Grunderwerbsteueränderungsgesetz in Kraft tritt zum 1.7.21 ja auch umgesetzt werden muss. Aber es werden zwei verschiedene Erlasse bleiben, deshalb kein Hinweis darauf, dass die Verwaltung 1.3 und 1.3a plötzlich als einen einheitlichen Tatbestand der Anteilsvereinigung werden wird. Das wird also dabei bleiben, das getrennt zu sehen.
Gut, dann gehen wir weg von diesem Beispiel und kommen zum nächsten Thema, und zwar zu dem Abschnitt, der im Erlass als mehrfaches in Betracht kommen von 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz überschrieben ist, also die Textziffern 21 fortfolgende. Und ich mache jetzt vielleicht mal einen vereinfachten Fall, Stefan, und zwar bilde ich den Fall so, dass wir eine Mutter und eine Tochter haben und die Tochter erwirbt dann eine neue Enkelgesellschaft, die grundbesitzend ist. Und die Frage stellt sich ja, also ich gehe davon aus, dass das immer 100% der Anteile sind. Ja, das heißt, es kommt dann zu einer Anteilsvereinigung, weil ja erstmalig dann 100% der Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft, also an der E, vereinigt werden. Die Frage, die sich dann da stellt, auf welcher Ebene haben wir denn da die Anteilsvereinigung? Bei der M oder bei der T oder bei beiden? Wie würde das nach Entlassen gelöst?
Ja, hier haben wir ja die T, die die Anteile zivilrechtlich kauft oder erwirbt. Und dann sieht die Finanzverwaltung diese T als den Rechtsträger an, der die Anteilsvereinigung verwirklicht und nicht zugleich auch die Muttergesellschaft der T, weil sie diese Muttergesellschaft selbst keine Anteile erwirbt.
Also der direkt am Erwerbsvorgang beteiligte Gesellschafter, also hier die T, bei der würde die Anteilsvereinigung verwirklicht. Jetzt gibt es natürlich auch kompliziertere Fälle, soll heißen, das sind Fälle, wo vielleicht mehrere Töchter die Anteile an der Enkel gleichzeitig erwerben und es damit zu einer Anteilsvereinigung auf einer nächsthöheren Ebene kommt. Wie würde das gelöst, Stefan?
Ja, das ist hier im Beispiel 4 abgebildet. Von den Gesellschaften, die zivilrechtlich Anteile kaufen bzw. erwerben, vereinigt keine 90% der Anteile in ihrer Hand. Und dann schaut man auf die gemeinsame Gesellschafterin, die diesen zivilrechtlich Anteile erwerbenden Gesellschaften am nächsten steht. Ne? Also hier war das so, dass eine D-GmbH Alleingesellschafterin von zwei Tochtergesellschaften sind, die bisher nur jeweils 40% an einer grundbesitzenden OAG halten. Jetzt scheidet der externe 20%er aus und die Quote der Beteiligung der beiden Töchter steigt jeweils von 40 auf 50%. Natürlich haben die beiden Töchter jeweils für sich keine Anteilsvereinigung, aber auf Ebene deren gemeinsamen Mutter, weil die ja mindestens 90% hier und 100% an beiden Töchtern hält, läuft es zusammen. Und da sagt der Erlass vom 5. März, die D-GmbH, die ist diese Erwerberin, die den Tatbestand der Anteilsvereinigung, und das ist 1 Absatz 3 Nummer 2, wenn man sich das Ausscheiden des A als Anwachsungsvorgang vorstellt, aber so ist das wohl hier auch gemeint. A scheidet aus der AOG aus, weshalb seine Anteile der B und der C GmbH anwachsen. Das ist ein 1 Absatz 3 Nummer 2 auf Ebene der D GmbH. Da kann man erstmal zu sagen, in den Zurechnungserlassen vom 16.10.23 war da noch die Nummer 1 angesprochen, da war dasselbe Beispiel gebildet damals als Beispiel 3. Das war damals aber nicht richtig, aber jetzt ist das sozusagen richtiggestellt worden. Spannend ist natürlich die Frage, ist denn diese gemeinsame Mutter der beiden Töchter, die Anteile erwerben, wirklich hier Erwerber? Und das kann man ja eigentlich nur auf Grundlage der Fiktion der Anteilsvereinigungstatbestände so sehen, dass fiktiv das Grundstück der Untergesellschaft auf den Rechtsträger, der die Anteile in seiner Hand vereinigt, übergeht. Also fiktiv ist diese gemeinsame Mutter Erwerberin, aber ja zivilrechtlich nicht. Und eigentlich ist die Fiktion des Grundstücksübergangs ja Rechtsfolge. Und meines Erachtens, aber da bin ich natürlich totale Mindermeinung, darf man doch bei den Tatbestandsmerkmalen die Fiktion, die erst Rechtsfolge ist, noch nicht mitlesen. Und man müsste eigentlich hier die Meinung vertreten, weil die DGmbH keine Anteile erwirbt, kann sie nicht Steuerschuldnerin sein. Aber das ist eine totale Mindermeinung. Hier wird in dem Erlass natürlich die Meinung zum Ausdruck gebracht, mit der man in der Praxis konfrontiert werden wird und auf die man sich einstellen muss. Aber auch da wieder positiv, wenn diese gemeinsame Mutter wieder eine Muttergesellschaft hat, dann ist es nur die am nächsten in der Kette bei den tatsächlich Anteile erwerbenden Gesellschaften liegende Gesellschaft, die hier Steuerschuldner ist, und auch nur die Gesellschaft muss anzeigen, nicht die darüber.
Gut, das lassen wir mal so stehen und dann kommen wir auch schon zum letzten Thema, das wir im Kontext der Ländererlasse zur Anteilsvereinigung machen möchten, und zwar den Abschnitt 7, Randziffer 29 fortfolgende. Da geht es um das Verhältnis zu 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b. Stefan, hier ist jetzt aus unserer Sicht schon so ein bisschen was Kurioses passiert, ja, weil wir hätten das jetzt nicht so vermutet. Es geht um das schöne alte Signing-Closing-Thema, also all das, was mit 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2 Grunderwerbsteuergesetz zu tun hat. Und davor hatten wir ja eine Regelung in der Textziffer 8.2 der gleichlautenden Ländererlasse vom 10.05.22. Und beides passte ja eigentlich nicht zusammen. Die Finanzverwaltung hat sich jetzt hier aber neu positioniert. Und da würde ich gerne von dir dann erfahren, wie hat sie sich denn positioniert?
Ja, also das, womit man nicht unbedingt rechnen durfte, dass es bei dieser ein Jahresfrist bleibt, das ist tatsächlich doch hier jetzt so gemacht worden. Also es war ja so, dass in den Erlassen vom 10. Mai 2022, gut, natürlich zunächst mal die sehr ungünstige Meinung vertreten wird beim Signing 1.3 und beim Closing, zumindest dann, wenn es zeitlich nachfolgend zum Closing, zum dinglichen Übergang der Anteile erst kommt, dann 1.2a oder 1.2b. Da war ja gesagt worden, dass wenn in dem Zeitpunkt, wo die Finanzverwaltung Kenntnis erlangt, davon auszugehen ist, dass innerhalb eines Jahres das Closing eintreten wird, dann wird der Fall liegen gelassen und der Steuerbescheid nach 1.3 oder 17er Bescheid für die Anteilsvereinigung noch nicht erlassen. Und das ist natürlich positiv, weil das sehr Unglückliche an dieser Signing-Closing-Theorie, selbst wenn man die Anzeigen fristgerecht und in allen Teilen vollständig auf beiden Ebenen hinbekommt, was ja ein großes Problem in der Praxis ist, ob man das schafft. Selbst wenn man das schafft, wenn man sofort den 1.3-Bescheid bekommt, hat man ja sofort die Zahlungspflicht, wo man natürlich schon immer das Problem hat, das kann doch nicht sein. Es gibt doch diesen Dolo-Pettit-Grundsatz, also man kann doch nicht die Zahlung von etwas fordern, was man im nächsten Schritt schon wieder zurückzahlen muss. Das ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung. Deshalb muss es eigentlich diese Regelung geben. Und dann kam aber der 16.4a Ende 22, ne, diese Regelung mit der Einjahresfrist in den Erlassen, das war ja der Erlass Mai oder die Erlasse Mai 22. Und beim 1.4a, was uns da ja so verwundert hatte, ist, dass man da jetzt Antrag stellen muss auf Aufhebung oder Änderung des die Anteilsvereinigung anlässlich des Signing veranlagenden Bescheids. Nicht aber, was sonst im 16.1 und Absatz 2 ja vorgesehen ist, Antrag auf Nichtfestsetzung. Und wir hatten ja den 16.4a eigentlich dahingehend ja befürchtend verstanden, oh, jetzt muss das Finanzamt, was für die Anteilsvereinigung zuständig ist, anlässlich des Signing den 1.3-Bescheid sofort erlassen. Mit den Molesten, die das cashmäßig dann für den Anteilserwerber hat. Und mit den Zweifeln, ob das denn wirklich richtig sein kann, da eine Zahlung zu verlangen, die man, wenn alles normal abläuft, ja doch alsbald zurückzugewähren hätte. Und trotz dieses Wortlauts des 16.4a bleibt es hier bei der Einjahresfrist. Etwas verkürzt, nicht mehr ab Kenntnis vom Signing durch die Finanzverwaltung, sondern ab Tatbestandsverwirklichung. Also wenn im Zeitpunkt des Signing zu erwarten ist, innerhalb eines Jahres kommt es zum Closing, soll die Grunderwerbsteuerstelle den Vorgang weiterhin liegen lassen, keinen 1.3 erlassen. Also das ist total zu begrüßen, weil man ja das nicht will, da möglicherweise einen hohen Betrag zahlen, muss man irgendwie finanzieren und man kriegt den ja zurück. Und das ist ja eigentlich unzulässige Rechtsausübung, wenn das Finanzamt das verlangt. Aber wahrscheinlich ist, vielleicht ist das auch der Grund, warum man hier diese Einjahresregelung zwar etwas verändert, aber trotzdem im Grundsatz ja aufrechterhalten hat. Was man natürlich unbedingt machen muss, ist trotzdem alles rechtzeitig in allen Teilen vollständig anzeigen. Also das Signing muss beim Inlandsfall innerhalb von 2 Wochen bei der zuständigen Grunderwerbsteuerstelle vollständig, in allen Teilen vollständig und rechtzeitig angezeigt werden, weil natürlich die Jahresfrist hinfällig wird, wenn man die Signing nicht rechtzeitig angezeigt hat, ne? Denn auch bei der Erwartung, das Closing tritt innerhalb eines Jahres ab Signing ein, hindert ja nicht die Festsetzung nach 1.3, wenn man nicht den 1.3-Vorgang und dann auch den 1.2a oder 1.2b-Vorgang rechtzeitig angezeigt hat. Das ist ja diese sehr belastende Regelung im Absatz 5, Satz 2 von Paragraph 16. Aber das ist sehr zu begrüßen, dass wenigstens im Grundsatz dieser Einjahresfrist der Vorgang Signing kann ein Jahr liegen bleiben, doch kein Zahlungsbefehl. Der Erwerber der Anteile muss sich jetzt nicht irgendwie mit Stundungsantrag vor dieser vorübergehenden Zahlung zu schützen versuchen. Das natürlich sehr zu begrüßen.
Also in der Konstellation in der Tat ganz überwiegend zu begrüßen, aber du hast es ja auch richtig gesagt, man muss aus steuerpflichtigen Sicht trotzdem zweimal anzeigen. Also für den Steuerpflichtigen bleibt schon aufwendig genug. Und weil wir zeitlich ja auch schon fortgeschritten sind, Stefan, würde ich vorschlagen, wir gehen dann direkt auch in die beiden anderen Erlasse und machen das auch noch kurz. Und zwar würden wir starten jetzt mit dem Erlass zur Organschaft, ebenfalls datierend vom 5.3.24. Stefan, was würdest du da hervorheben? Was ist da wichtig?
Ja, also da ist im Grunde wichtig jetzt, dass sich im Grunde bis auf die Anpassung der Regelungen an die inzwischen zeitlich in Kraft getretenen Gesetzesänderungen, also vor allem das Grunderwerbsteueränderungsgesetz mit der Absenkung der Quoten von 95% auf 90%, wenn ich nichts übersehen habe, nichts geändert hat. Da bleibt es dabei, allein die Einrichtung der Eingliederungsvoraussetzungen, das ist keine Tatbestandsverwirklichung. Wir brauchen immer auch einen Anteilserwerb. Bleibt allerdings bei dieser Regelung, dass wenn der Anteilserwerb stattfindet und dann innerhalb von 15 Monaten die Eingliederungsvoraussetzungen erfüllt werden, man dann die Erfüllung der Eingliederungsvoraussetzung zeitlich auf den Zeitpunkt des Anteilserwerbs vorzieht und dann sagt Anteilsvereinigung im Organkreis, großes Fragezeichen, ob man das bei der Grunderwerbsteuer machen darf. Aber das ist so wie auch am 19.09.2018 in den Vorgängererlassen das geregelt war. Und für mich jetzt in der Erwartung, was wird wohl in den Organschaftsfällen erlassen kommen, der spannendste Punkt für mich aus meiner Sicht war, was ist mit der Personengesellschaft als Organgesellschaft? Weil wir bei der Umsatzsteuer da ja die Entwicklung haben, dass nach Rechtsprechungssituation, das hat ja sogar der EuGH entschieden, man also bei der Personengesellschaft, um die zur Organgesellschaft, als Organgesellschaft zu werten, nicht darauf abstellen darf, dass alle ihre Gesellschafter finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sind. So war es ja die Rechtsprechung im Umsatzsteuerrecht des 5. Senats. Dann hat das FG Berlin-Brandenburg bei der Umsatzsteuer vorgelegt, beim EuGH und ein Fall, in dem ja der potenzielle Organträger 6 Stimmen hatte, externe 5 Stimmen an der Personengesellschaft. Die Personengesellschaft erwirbt einen Anteil und dieser potenzielle Organträger erwirbt einen Anteil an einer grundbesitzenden Gesellschaft. Frage, Anteilsvereinigung im Organkreis. Und da war bisher die Sichtweise nein, weil alle Beteiligungen an dieser Personengesellschaft müssen finanziell eingegliedert sein in den Organträger oder der muss alle Gesellschafter halten, die an der Personengesellschaft beteiligt sind. Ja, und da ist nichts Neues. Also die Formulierungen sind so, als ob man bei dem Stand bliebe. Es müssen alle Gesellschafter der Personengesellschaft von diesem Organträger gehalten werden, so wie es beim BFH in einem Fall am 8.8.21 mal entschieden worden war. Andererseits wird auf das Umsatzsteuergesetz verwiesen. Es gelten die Grundsätze aus § 2 Absatz 2 USTG. Ja, und die werden halt durch EuGH-Rechtsprechung ausgeweitet. Und die Frage ist, sind die Ausweitungen, die der EuGH gebracht hat, bei der Grunderwerbsteuer zu sehen? Die Literatur sagt ja eindeutig nein, weil die Grunderwerbsteuer ist nicht EU-weit harmonisiert. Aber die Verwaltung wird wahrscheinlich das rein praktisch sehen. Ne? Die wird das so haben wollen, dass die Grunderwerbsteuerstelle halt bei der Umsatzsteuerveranlagung nachfragt, habt ihr diese Personengesellschaft als Organgesellschaft umsatzsteuerlich erfasst? Und wenn das so ist, dann soll das auch für die Grunderwerbsteuer gelten. Also so befürchtet, müsste man befürchten. Aber dazu ist auch keine klare Aussage drin, außer weil noch weiterhin dieses Urteil vom 8.8.2001 zitiert wird, dass man wohl da immer noch verlangt, dass der Organträger alle Gesellschafter, die dann Gesellschaften sein müssen, der Personengesellschaft halten muss. So wie es ja auch noch Umsatzsteueranwendungserlassinhalt ist, da hat man ja die Rechtsprechung des 5. Senats auch noch nicht in Anpassung an den EuGH rausgeworfen.
Dann kommen wir heute zum letzten thematischen Block, nämlich den gleichlautenden Ländererlassen zu den Befreiungsvorschriften nach Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz. Und da ist der Befund ja im Großen und Ganzen, dass vieles unverändert ist, aber wir würden gerne zwei Themen herausgreifen. Das erste Thema betrifft die Frage, in Übergangsfällen, wie lang ist denn eigentlich die Frist, die man noch beachten möchte? Ja, das ist der Abschnitt 6, Behaltensfrist mit der Randziffer 39 und 40. Ja, und Stefan, ich bilde mal direkt den Beispielsfall dazu. Und zwar, ja, wir haben folgende Konstellation. Der Alleingesellschafter einer Personengesellschaft hält das Grundstück und überträgt dieses Grundstück im Zeitraum zwischen dem 1.7.2016 und dem 1.7.2021 auf die Personengesellschaft, an der er vermögensmäßig zu 100% beteiligt ist. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen, welche Frist denn greift, nämlich zum einen die Frage 5-Jahresfrist oder die andere Frage oder die andere Antwortmöglichkeit vielmehr 10 Jahre. Wie würde es der Erlass lösen und wie würden wir das lösen?
Ja, der Erlass sagt, dass wenn die alte 5-Jahresfrist nicht spätestens am 30.06.2021 abgelaufen war oder abgelaufen ist, es dann zur Verlängerung von 5 auf 10 Jahre kommt. Textziffer 40 zum Beispiel. Und die gesetzlich meines Erachtens oder unseres Erachtens richtige Lösung wäre ja, dass für die Frage, ob man in diese Neuregelung reinkommt, man die Tür des Absatz 18 von Paragraph 23 durchschreiten muss. Und da wird ja gesagt, die Neufassung von 5 Absatz 3 Satz 1 und 6 Absatz 3 Satz 2, da sind ja die Verlängerungen der Nachbehaltefrist von 5 auf 10 Jahre geregelt. Diese Neufassungen sind erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 verwirklicht werden. Und erst dann sind die fortlaufenden Absätze im Paragraph 23, also nach Paragraph 18, anwendbar. Und entscheidend ist halt, was ist hier der Erwerbsvorgang? Und das ist halt die Übertragung des Grundstücks auf die Personengesellschaft, auf die Gesamthand. Und wenn dann später eine Verminderung des Anteils am Vermögen der Personengesellschaft der Gesamthand eintritt, dann ist das ja für sich kein Erwerbsvorgang. Was Erwerbsvorgang ist, das ist ja in Paragraph 1 definiert. Und ja, deshalb meine ich, dass das halt nicht rechtmäßig ist, was die obersten Finanzbehörden der Länder hier am 5. März 2024 beschlossen und in die neuen Erlasse zu 5 und 6 hineingeschrieben haben. Aber in der Praxis muss man sich darauf einstellen. Also die Fallkonstellation ist die, dass man jetzt einen Anteil an der Personengesellschaft vermindern will und die 5 Jahre seit Übertragung des Grundstücks auf die Gesamthand, auf die Personengesellschaft sind abgelaufen, aber noch nicht die 10 Jahre. Die sind noch nicht abgelaufen. Wenn man dann trotzdem seinen Anteil am Vermögen der Personengesellschaft vermindert, dann muss man das anzeigen, jetzt in der Praxis. 19 Absatz 2 Nummer 4, da setzen die Erlasse auch die BFH-Rechtsprechung um, dass die Anzeigepflicht auch dann besteht, wenn sich der Gesellschafterbestand gar nicht ändert, sondern wenn man halt auf einen Mitgesellschafter einen Teil seines Anteils überträgt, da muss man das anzeigen und man wird dann die von uns für richtig gehaltene Meinung vor Gericht durchsetzen müssen. Und das ist, ja, also meines Erachtens ist da einfach, dass bei der Formulierung des Grunderwerbsteueränderungsgesetzes halt für die Steuerpflichtigen günstig gemacht worden. Wenn man noch am 30.06.2021 ein Grundstück auf die Personengesellschaft übertragen hat, dann sind es halt die 5 Jahre, die werden nicht verlängert. Aber das wollen die obersten Finanzbehörden der Länder jetzt nicht wahrhaben und wollen das durch die Gerichte klären lassen. Und das ist natürlich blöd, wenn man sich in der Praxis halt dann darauf einstellen wird, dass man jetzt 10 Jahre durchhalten muss in diesen Fällen, weil man will ja nicht diese Gerichtsverfahren führen.
Wir halten fest, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Unsere Auffassung wäre 5 Jahre. Die Finanzverwaltung sieht das anders. So, und dann tatsächlich zum letzten Punkt heute, das ist die Randziffer 24. Da geht es im Kern bei uns gar nicht so sehr um die Frage, was ist denn jetzt die Folge in puncto 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz, sondern es geht eher um ein Beispiel, wo wir wieder einen Rückschluss haben auf das, was für Zwecke des 1.2a und 1.2b Grunderwerbsteuergesetz passieren kann. Und zwar ist da ein Beispiel gebildet worden mit einer grundbesitzenden KG. Ja, und an Vermögen dieser grundbesitzenden KG ist eine GmbH zu 90% beteiligt und B zu 10%. A ist Alleingesellschafter der GmbH. Und jetzt bringt A seine Beteiligung an der GmbH in die AC-OHG ein. Am Vermögen der AC-OHG sind A und C zu je 50% beteiligt. Und dann, also das Beispiel, da steht in der Randziffer 23 und in der Randziffer 24 steht jetzt die Lösung. Durch die Einbringung der B-GmbH-Beteiligung in die AC-OHG gehen innerhalb von 10 Jahren mindestens 90% der Anteile an der GmbH, dann kann man 100% auf Neugesellschafter in Bezug auf die GmbH über. Stefan, was finden wir an dieser Formulierung bemerkenswert? Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, das ist dir ja aufgefallen. Also diese Formulierung, die hat was Bemerkenswertes. Und woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass in den Vorgängererlassen 5 und 6, da gab es dieses Beispiel genauso schon, halt nur nicht mit 90%, sondern mit 95%. Da war dieser Hinweis auf die Begrenzung auf einen bestimmten Zeitraum, was das Zusammenzählen von Anteilsübergängen an der beteiligten Kapitalgesellschaft anbelangt, noch nicht drin war, ne? Und jetzt steht hier eigentlich, ohne dass es für die Falllösung dieses Beispiels nötig wäre, dieses innerhalb von 10 Jahren, also innerhalb von 10 Jahren gehen mindestens 90% der Anteile an der GmbH auf einen neuen Gesellschafter über, die AC-OHG, die ja bisher an dieser GmbH nicht beteiligt ist. Und das ist etwas, was einen auch sehr überrascht, weil wir wissen, am 12.11.2018 hat die Finanzverwaltung erstmals die Meinung vertreten, oder in Erlassen niedergelegt, die Meinung vertreten, aber ich hatte auch keinen praktischen Fall, wo die Meinung vertreten worden wäre, dass, weil der Satz 4 von 1.2a den 10-Jahres-Zeitraum nicht nennt, da heißt es ja schlicht, wenn 90% der Anteile an einer beteiligten Kapitalgesellschaft übergehen, dann gilt diese Kapitalgesellschaft als neue Gesellschafterin und der von ihr gehaltene Anteil in der grundbesitzenden Personengesellschaft gilt als auf einen neuen Gesellschafter übergegangen, und zwar zur Gänze. Wenn man den Satz isoliert liest, kann man ja aufaddieren, bis irgendwann die 90%-Grenze erreicht ist, und dann gilt die GmbH als neu, egal ob sich die Anteilsübergänge über mehr als 10 Jahre erstrecken oder innerhalb von 10 Jahren, damals 5 Jahre. So, und die Begrenzung auf 5 Jahre sehende Betrachtung, die ist ja explizit am 12.11.2018 für nicht Verwaltungsmeinung niedergelegt gewesen. Dagegen gab es große Kritik, und tatsächlich am 10. Mai 2022, Überarbeitung des 1.2a-Erlasses und erstmals Herausgabe eines 1.2b-Erlasses, da standen diese Regelungen, die explizit darauf hinwiesen, dass es oberhalb beteiligter Kapitalgesellschaften keine zeitliche Begrenzung gibt für das Zusammenzählen von Übergängen von Anteilen an dieser beteiligten Kapitalgesellschaft auf neue Gesellschafter. Das stand da nicht mehr drin. Und das war aber jetzt für aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ja so, da hat die Finanzverwaltung halt einen Schritt wieder zurückgemacht, hat diese Frage nicht geregelt. Jede Grunderwerbsteuerstelle kann sich selbst überlegen, wie sie das sieht mit der Begrenzung auf, ja, ursprünglich 5 Jahre, dann ja seit 1.7.21 10 Jahre oberhalb beteiligter Kapitalgesellschaften. Und vor diesem Hintergrund überrascht es sehr, dass jetzt die Worte hier innerhalb von 10 Jahren gehen mindestens 90% der Anteile an dieser beteiligten GmbH auf Neugesellschafter über, dass das jetzt hier in den Lösungshinweisen zu diesem Beispiel im 5.6-Erlass drin steht. Aber das muss man jetzt, meine ich, ist jetzt niedergelegt, dass die Finanzverwaltung die Meinung vertritt, diese 10-Jahresfrist gilt oberhalb beteiligter Kapitalgesellschaften. Also es gilt zumindest eine 10-Jahresfrist oberhalb beteiligter Kapitalgesellschaften. Also wenn im Jahr 1 50% an dieser beteiligten GmbH auf einen neuen Gesellschafter übergehen und im Jahr 12 gehen nochmal 40% auf einen neuen Gesellschafter über, 40% an dieser beteiligten Kapitalgesellschaft, kann man es nicht zusammenzählen. Die GmbH bleibt Altgesellschafterin der grundbesitzenden KG. Das ist jetzt hier niedergelegt. Und daran sind meines Erachtens die Grunderwerbsteuerstellen gebunden, auch wenn es sehr überraschend in den Lösungshinweisen zu einem Beispiel kundgetan wird, wo es ja, weil hier in einem Schritt 100% übergehen von A auf die ACOAG an der beteiligten GmbH eigentlich gar nicht drauf ankommt. Aber es ist ja hier niedergelegt. Also würde ich das sehen.
Also wir halten fest, wir haben dann in dieser Randziffer eine verdeckte Ergänzung der gleichlautenden Länderlasse zu 1, 2a und 2b Grunderwerbsteuergesetz. Stefan, da sind wir heute thematisch durch. Wir haben jede Menge Themen gemacht. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Stefan, dir auch ganz herzlichen Dank für die fachlich herausragenden Erläuterungen.
Ja, vielen Dank auch an dich und vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören.
Bis bald und die nächste Folge wird kommen.